Guten Morgen, liebe Gemeinde. Jetzt auch nochmal von hier. Es ist schön, wieder hier zu sein, bei euch zu sein. Und ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die mich bei einer Konferenz angesprochen hat, wo ich war. Ganz am Ende von unserem Urlaub waren wir bei so einer großen Kirche bei einer Konferenz dabei. Und einer der Prediger hat über diesen Bibeltext gepredigt. Und ich fand es für mich total faszinierend und ich glaube, ihr werdet am Ende verstehen, warum. Und ich möchte euch bitten, eure Bibeln mit aufzuschlagen. Wir werden heute immer mal zum Text zurückkehren, Johannes 4. Johannes 4, und dort lesen wir einen recht langen Abschnitt, die Verse 4 bis 26. Ich habe hier die Übersetzung Neues Leben, ist ein bisschen moderner, vielleicht leichter zu verstehen. Jesu Weg führte ihn durch Samaria. Er kam zu der samaritischen Stadt Sichar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Mittagszeit ist eigentlich die Zeit, wo die Frauen nicht Wasser holen gehen. Die Frauen sind immer dann gegangen, wenn es ein bisschen kühler ist, also entweder früh am Morgen oder so am Abend, da wo es nicht so heiß ist. Und diese Frau kommt aber zur Mittagszeit, also zu einer Zeit, wo sonst keiner da ist, wo sie sich nicht mit den anderen Frauen aus dem Dorf unterhalten muss. Also man merkt schon, sie ist ein bisschen so ein Außenseiter, der zu komischen Zeiten Wasser schöpfen muss. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht. Denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe für Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der es diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Die Antwort klingt fast ein bisschen schnippisch. Wie willst du das hinkriegen? So fast so, also schon abweisend Jesus gegenüber. Was willst du von mir? Bist du größer? Wer bist du überhaupt? So, man merkt, dass da noch eine innere Distanz ist zwischen dieser Frau zu Jesus. Aber Jesus lässt sich davon nicht abwinden. Jesus redet weiter mit ihr. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder dürstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Die Frau ist hier noch ganz bei sich. Boah, cool, ich muss nicht mehr trinken, das ist voll praktisch, dann spare ich mir irgendwie 2 Stunden am Tag, wo ich nicht mehr zum Brunnen laufen muss. Gib mir das, dann geht's mir besser. Es geht immer noch nicht um Jesus, sondern es geht um sie, dass es ihr besser geht, dass sie sich besser fühlt. Gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst. Und jetzt geht Jesus auf sie ein, Vers 16. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt wechselt sie das Thema. Sie geht wieder weg von sich und hin zu einer mehr allgemeinen Frage. Vers 20. Sagen wir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbietet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbietet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Gehen wir den Text noch einmal etwas langsamer durch. Vers 14. Jesus sagt, er gibt uns lebendiges Wasser, das in unserem Innern zu einem Brunnen wird. Das ist in uns, es ist nichts, was irgendwie außerhalb ist, was man von außen holen müsste. Dieser Brunnen ist in uns selbst. Und wenn wir jetzt zu Vers 17 und 18 gehen und uns diese Frau anschauen, ihr Leben. Sie hatte 5 Ehemänner und jetzt einen 6. Mann. Und es scheint fast so, als wären diese Männer so ihre, ich sag mal, äußeren Brunnen. Jetzt im Vergleich zu dem inneren Brunnen aus Vers 14. Sie hat äußere Brunnen, aus denen sie versucht, irgendwie Kraft oder Leben zu schöpfen. Der Mann, der ihr Versorgung gibt. In dieser Zeit war es der Mann, der wichtig ist für eine Frau. Ohne einen Mann kann eine Frau nicht überleben, weil sie nicht selber arbeiten kann. Das heißt, ein Mann ist Stabilität, ein Mann ist Lebensgrundlage für sie. Aber auch Freude, die sie versucht, vielleicht aus ihren 5 Männern zu ziehen. Und der Mann davor hat immer nicht genug Freude gebracht, also nimmt man den Nächsten. Und der gibt auch nicht ganz das, was sie haben wollte, also hat sie den Nächsten genommen. Vielleicht auch Wohlbefinden, Sicherheit. Sie hatte externe Brunnen, sie hatte 6 Männer in ihrem Leben und hat immer wieder versucht, etwas zu finden, außerhalb. Und wir haben auch solche externen Brunnen. Es gibt Dinge, von denen wir versuchen, uns irgendetwas zu ziehen. Sei es der Partner, wo wir versuchen, ja, Glück zu finden oder von dem wir erwarten, dass er perfekt ist, dass alles gut läuft, dass wir glücklich sind. Und wenn der Partner dann mal nicht alles ganz richtig macht, dann ist es schon schlimm, weil das ist ja unser Brunnen, aus dem wir Kraft schöpfen. Und wenn der Brunnen dann irgendwann versiegt, dann haben wir kein Wasser mehr. Vielleicht ist es auch die Karriere, aus der wir versuchen zu schöpfen. Wenn wir merken, in der Familie, das gibt mir nicht so viel Kraft, das ist in Ordnung, ich gehe lieber in den Beruf, da kann ich draus ziehen, was ich brauche. Oder wir erwarten, dass das Geld uns das gibt, die Sicherheit, den Komfort, die Stabilität. Und wenn wir dann bei 6.000 brutto im Monat angekommen sind, merken wir, irgendwie reicht es immer noch nicht so ganz, um den Durst zu stillen. Aber Jesus bietet lebendiges Wasser an, damit du
nie wieder durstig bist. Jesus bietet alles, was wir brauchen. Und er bietet mehr, als äußere Brunnen jemals geben können. Und er sagt, dass dieses lebendige Wasser, was er uns gibt, zu einem Brunnen in unserem Inneren wird. Es ist nichts, was wir von außen holen müssen. Es ist nichts, wo wir uns auf andere verlassen müssen. Sondern das lebendige Wasser ist ein Brunnen in uns selbst. Schauen wir uns den Vers 16 nochmal an. Jesus sagt zu der Frau, geh und hole deinen Mann. Ich frage mich, warum er das an dieser Stelle sagt. Warum geht er hier auf ihren Mann ein? Und ich kann mir vorstellen, dass er das macht, weil er weiß, dass ihr Mann ihr externer Brunnen ist. Und er sagt ihr, geh und hole das, was dein externer Brunnen ist. Geh und hole das, was für dich gerade am wichtigsten ist. Geh und hole das, auf das du dich abstützt, aus dem du Wasser ziehst. Und dann tausch es aus. Tausch es aus für lebendiges Wasser, das in dir zu einem Brunnen wird. Und dann kannst du diesen Brunnen hinnehmen, mit dir nehmen, wo auch immer du hingehst. Dieser Brunnen, das habe ich in der Kindergeschichte schon gesagt, ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und Jesus hat uns versprochen, dass der Heilige Geist in uns allen ist, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und wir brauchen keinen Prediger, der uns von Gott erzählt. Wir brauchen keine schöne Musik, die uns näher zu Gott bringt. Denn jeder von uns hat den Heiligen Geist in uns selbst. Und wo immer wir hingehen, wir nehmen ihn mit. Und das war es für mich, was mich auf dieser Konferenz so angesprochen hat. Weil ich dort kilometerweit weg in Australien saß, am anderen Ende der Welt. Und es war eine unglaublich schöne Zeit, in der Gott mich angesprochen hat. Und dann erzählt mir dieser Prediger, dass ich einen Brunnen in mir habe. Und dass ich den Heiligen Geist mitnehme. Und ich wusste, wenn ich nach Deutschland gehe, der Heilige Geist ist immer noch da. Wenn ich hier in der Gemeinde bin, der Heilige Geist ist in mir. Wenn ich zu Hause im Wohnzimmer sitze, der Heilige Geist ist immer noch in mir. Und ich kann diesen Brunnen in mir anzapfen. Ich brauche nicht andere, die irgendwie mich beliefern mit Freude oder auch mit geistlichen Dingen, mit geistlichem Wohlbefinden. Denn dieser Brunnen ist in mir. Um das ein bisschen zu illustrieren, erzähle ich eine Geschichte, die jedem von uns mal passieren könnte. Stellt euch vor, ihr geht einkaufen in so einen Laden, ihr kauft ein paar Klamotten, ihr packt vielleicht einen Schal ein und noch einen Pullover und an der Kasse wird das alles durchgecheckt, ihr bezahlt und dann geht ihr aus dem Laden raus und dann gibt es diese Dinger und es macht piep, piep, piep und ihr guckt euch um. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, da läuft noch jemand rein, naja, der hat wahrscheinlich wieder was geklaut. Und ihr geht ins nächste Geschäft, piep, 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 hat schon wieder jemand was geklaut. Und ihr geht rein und kauft wieder was, ihr geht raus, piep, piep, piep. Mann, hier geht es überall ständig. Und ihr geht in 6 Geschäfte rein und immer wieder, wenn ihr reingeht, piept das Ding. Und ihr denkt immer, ja, hier laufen aber ganz schön viele Leute rum, die irgendwas geklaut haben. Und im 6. Laden kommt dann mal jemand und sagt, darf ich mal in Ihren Beutel reingucken? Ja klar, ich habe etwas geklaut, kein Problem. Und er kommt rein und findet, an dem ersten Teil, was ihr gekauft habt, ist dieser Button noch dran. Und die ganze Zeit war das, was das Geräusch ausgelöst hat, in eurer Tüte. Es war nicht irgendjemand anders, sondern es war in euch. Und genau so ist es mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht irgendjemand anderes, der so einen guten Draht zu Gott hat oder irgendjemand anderes, der ja so toll ist. Sondern der Heilige Geist ist in dir. In jedem von uns. Der Heilige Geist ist immer da. Und wir können ihn immer anzapfen, um mal beim Bild vom Brunnen zu bleiben. Du kannst immer mit ihm reden. Du kannst immer erfrischt werden. Du kannst einfach dich zu Hause hinsetzen und im Geist beten, wie es Paulus nennt. Also in, vielleicht in Sprachen, die du nicht verstehst. Oder du betest in Worten, die du verstehst. Rede einfach mit dem Heiligen Geist. Preise Gott für das, was er getan hat und für das, was er noch tun wird. Was er gerade in deinem Leben tut. Und danke Gott einfach für seine Gegenwart. Und für dieses Geschenk, für den Heiligen Geist, den er uns gibt. Dieser Pastor, der die Predigt erzählt hat, hat erzählt, dass er mit seiner Frau in Urlaub gefahren ist. Und sie waren 2 Wochen in den Staaten, haben dort einen schönen Urlaub verlebt, haben alles Mögliche sich angeschaut. Und er liebt seine Frau, das war eine total schöne Zeit. Und dann ist seine Frau wieder zurück nach Australien geflogen und er ist noch geblieben, weil er noch irgendeine Tagung hatte. Und dann hatte er eine Zeit, wo er einfach ja Zeit hatte, wo er alleine im Hotel war, wo er auf den Beginn der Tagung gewartet hat. Und er hat einfach 10 Minuten in seinem Zimmer in Zungen gebetet, hat einfach 10 Minuten lang mit Gott geredet, in einer Sprache, die er nicht verstanden hat, hat einfach den Heiligen Geist in sich angezapft und ihn reden lassen. Und er meinte, dass diese 10 Minuten erfrischender waren als die ganzen 2 Wochen Urlaub davor. Und es ist nicht so, dass die Zeit nicht schön war oder dass er seine Frau nicht liebt oder so, gar nicht. Aber diese 10 Minuten in engem Kontakt mit dem Heiligen Geist, diese 10 Minuten, wo er den Brunnen in sich selbst angezapft hat, waren für ihn so erfrischend. Und diese Gegenwart Gottes ist für jeden erreichbar. Jeder von uns darf in Gottes Gegenwart treten. Und das ist möglich wegen dem Kreuz. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Wir haben gerade uns daran erinnert, was Jesus getan hat. Und dieses Ereignis hat es uns möglich gemacht. Im Hebräerbrief steht, dass durch Jesu Tat wir nun freien Zugang zum Allerheiligsten in die Gegenwart Gottes haben. Jeder von uns darf einfach so vor Gott treten, in seine Gegenwart treten und mit ihm reden, den Heiligen Geist anzapfen. Vielleicht können wir uns das in einem Bild besser vorstellen. Es ist so, wie wenn in jedem von uns so ein Wasserhahn ist. Und wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist in jedem von uns ist und dass jeder von uns in Gottes Gegenwart treten kann, dann ist es so, als würden Wasserhähne aufgedreht werden. Und in jedem von uns wird der Wasserhahn aufgedreht, wenn wir das zulassen, wenn wir zu Gott gehen. Und du kannst einfach jeden Morgen sagen, Heiliger Geist, füll mich, leite mich heute. Ich drehe den Wasserhahn in mir auf. Ich lasse dich zu in meinem Leben. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu meiner Gewohnheit zu machen, dass ich morgens aufstehe und sage, Heiliger Geist, füll mich heute. Erfüll diesen Tag, erfüll das, was ich tue. Aber letzte Woche gab es einen Morgen, wo ich vorher noch, als ich aufgestanden bin, noch 1000 Sachen erleben musste. Ich musste zum Arzt und dann bin ich zurückgekommen und habe noch den Koffer ausgepackt. Oder ich weiß nicht mehr genau, was war. Also es war irgendwie so ein Morgen, wo ich aufgestanden bin und sofort 10.000 Dinge gemacht habe. Und ich war auch die ganze Zeit irgendwie kraftlos und schlecht gelaunt. Und dann musste ich auch noch nüchtern zum Arzt und dann hatte ich nichts gegessen. Und es war irgendwie alles so... Ja, und dann habe ich mich ins Arbeitszimmer gesetzt und habe einfach so 15 Minuten Zeit mit Gott verbracht. Habe mich hingestellt, die Augen zugemacht, die Arme zu Gott gehoben und einfach gebetet. Einfach Gott gedankt und gepriesen, obwohl es mir gerade nicht gut ging, obwohl ich gerade eigentlich keine Kraft hatte. Habe einfach Gott Danke gesagt für das, was er tut in meinem Leben. Und ich habe mich danach so viel kräftiger gefühlt. Es war wirklich so, als wäre einmal als hätte ich einmal lebendiges Wasser getankt. Und dann konnte ich viel besser dann in den Tag gehen. Lasst uns nochmal den Vers 23 und 24 anschauen. Da sagt Jesus, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbieten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es ist die Frage, wo sollen wir Gott anbeten? Und Jesus sagt, eigentlich ist es egal. Solange wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn wir das dazu nehmen, was wir vorher schon gelesen haben, dass der Heilige Geist in uns eine lebendige Quelle ist, dass wir ihn bei uns tragen, dann beten wir Gott im Geist an, solange wir ja den Wasserhahn in uns aufdrehen und Gott anbeten. Und dann ist es egal, ob wir uns in einer Gemeinde befinden oder in einem Kirchengebäude, im Wohnzimmer, auf der Toilette. Im Grunde genommen macht es keinen Unterschied, solange Gott im Zentrum unserer Anbetung steht. Solange es dabei darum geht, dass wir Gott anbeten, dass wir Gott preisen, dass wir Gott Danke sagen. Und das im Geist tun. Es gibt etwas, was wir die Taufe im Heiligen Geist nennen. Wir sagen meistens, dass mit der Taufe im Wasser wir auch im Heiligen Geist getauft werden. Aber es kann sein, dass du hier sitzt und ich die ganze Zeit dir das anhörst, dass ich von Wasserhähnen und dem Heiligen Geist in uns rede und du bist dir gar nicht sicher, ob du überhaupt schon vom Heiligen Geist erfüllt bist. Und ich will dir einfach anbieten, wenn dich das betrifft, wenn du sagst, ich hab keine Ahnung, ob ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, dass du nach der Predigt zu mir kommst und dass wir dann einfach ein Treffen vereinbaren können, wo wir gemeinsam Gott anbeten und gemeinsam um den Heiligen Geist bitten. Und dann werde ich dir die Hände auflegen. Und in der Bibel steht, dass wenn wir jemandem die Hände auflegen und um den Heiligen Geist bitten, dann wird Gott den Heiligen Geist geben. Und ich will dir anbieten, das zu machen, wenn du das möchtest. Vers 25. Die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und Jesus sagt dann in Vers 26, ich bin dieser. Ich bin der Messias. Und es ist bezeichnend, dass Jesus hier ganz offen sagt, ich bin der Messias. Denn an allen anderen Stellen in der Bibel gibt er das nie so offen zu. Juden gegenüber hat Jesus nie zugegeben, ja, ich bin der Messias. Wahrscheinlich ist das, weil es unterschiedliche Vorstellungen von dem Messias gab. Die Juden haben einen politischen Herrscher erwartet, jemanden, der eine Revolution bringt, der die politischen Verhältnisse umstürzt und der ein politisches Reich aufbaut. Während die Samariter geglaubt haben, dass der Messias so jemand sein wird wie Mose, ein Prophet, jemand, der alle Dinge erklären wird. Und dass Jesus hier zugibt, dass er der Messias ist, gegenüber einer Samariterin, zeigt, dass Jesus tatsächlich mit diesem Bild eher konform geht. Denn er sagt, denn damit, dass er hier zugibt, ich bin der Messias, sagt er ihr, dein Bild eines Messias stimmt. Ich bin der, den du erwartest. Und was sagt er? Er sagt, ich bin ein Prophet. Ich werde dir alle Dinge erklären. Ich werde mit dir reden, werde dir die Worte Gottes übermitteln. Denn das ist es ja, was ein Prophet tut. Er nimmt eine Botschaft von Gott und gibt sie weiter. Und Jesus sagt, dass er genau das tun wird. Und ich glaube, dass sich das nicht auf damals beschränkt, sondern dass jetzt, da wir den Heiligen Geist in uns haben, wir Jesu Stimme als den Propheten immer noch hören können. Ich glaube, dass Jesus auch heute noch zu uns spricht. Ich will ein ganz kleines bisschen vorgreifen auf die Verse 39 bis 42. Die haben wir uns bisher noch nicht angeschaut. Aber die Geschichte geht hier weiter. Die hört nicht da auf, wo ich aufgehört habe zu lesen. Es dauert nur zu lange, die ganze Geschichte zu erklären. Aber hier in Vers 39 kommen jetzt die ganzen anderen Leute aus dem Dorf. Denn die Frau ist hingegangen und hat alle Leute geholt und alle Leute kommen. Und zuerst glauben sie nur aufgrund dessen, was die Frau gesagt hat. Denn die Frau sagt, dieser Mann hat mir alles gesagt, was ich getan habe, der muss ein Prophet sein. Ergo, das muss der Messias sein. Und die Menschen kommen und glauben erstmal aufgrund ihres Zeugnisses, weil sie gesagt hat, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann heißt es in Vers 42, nachdem Jesus schon 2 Tage bei ihnen geblieben war, zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Sie glauben am Anfang aufgrund des Zeugnisses dieser Frau. Aber wirklich, wirklich glauben, tun sie erst, nachdem sie seine Worte selbst hören. Und ich glaube, dass das ist, was der Heilige Geist in uns tut. Dass er uns Jesu Worte weitergibt. Dass wir seine Stimme hören können. Aber ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, weil ich nämlich meinen Vater für nächste Woche eingeladen habe und ihn gebeten habe, dass er euch ein bisschen von seiner Geschichte erzählt, wie er gelernt hat, Gottes Stimme zu hören. Deshalb schieben wir den Themenbereich mal ein wenig zur Seite. Und um diese Predigt abzuschließen, will ich nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe, was mir am wichtigsten ist an diesem ganzen Textabschnitt. Wir haben den Brunnen mit lebendigem Wasser in uns. Immer. Wir nehmen den Heiligen Geist mit, egal in was für eine Umgebung wir uns befinden, egal was für Menschen um uns herum sind. Dieser Brunnen ist nicht ein externer Brunnen, zu dem wir hingehen müssen, sondern der Heilige Geist ist in uns. Wir haben einen Brunnen mit lebendigem Wasser in uns. Amen.
Amen.
Gott, unser Vater, wir preisen dich. Und du hast so viel für uns getan. Du hast uns immer wieder gezeigt, dass du uns liebst. Und vor allem, als du deinen Sohn gegeben hast, dass er für uns am Kreuz stirbt. Und da dann noch viel stärker, als du ihn hast auferstehen lassen. Und Gott, wir preisen dich dafür. Wir preisen dich für deine Liebe und deine Güte, die du uns erweist. Deine Gnade, dass wir in dein Allerheiligstes treten, in deine Gegenwart kommen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, immer wieder den Wasserhahn in uns aufzudrehen. Immer wieder zu dir zu kommen und einfach 10 Minuten Zeit mit dir zu verbringen. 10 Minuten mit dem Heiligen Geist zu reden, der unser Tröster und unser Ratgeber ist. Danke, dass du immer bei uns bist, dass du uns sagst, dass ja dieses lebendige Wasser in uns zu einem Brunnen wird. Ich danke dir, dass wir dich mitnehmen können, dass du mit uns gehst, wo immer wir hingehen. Amen.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.